NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Rufus Beck liest den 8. von 10 Auszügen aus Jules Vernes Roman Von der Erde zum Mond in der Übersetzung von William Matheson. Der charmante, tollkühne, ziemlich verrückte Franzose Michel Ardan ist nach Tempertown gekommen, um sich in die amerikanische Mondmission einzumischen. Er ist so mitreißend, dass ihn die Betreiber des Projekts gewähren lassen und ihm einen Auftritt vor einem riesigen Publikum verschaffen, Open Air auf einer eigens gebauten Tribüne. Dort legt Ardan seine Theorien dar. Distanz existiere nicht, sie sei, Zitat, nur ein relativer Begriff, der auf Null reduziert werden wird. Es gäbe Wasser und Leben auf der Oberfläche des Mondes und eine bemannte Mission zum Mond sei möglich. Die Menge ist begeistert, aber plötzlich taucht ein Unbekannter auf, der Ardan widerspricht, ja, ihn sogar angreift.
Barbicane hatte sich seit dem Dazwischentreten des Unbekannten mit äußerster Anstrengung zurückgehalten und kochte innerlich wie die Meiler der Kohlenbrenner. Aber als er sich so beleidigend angegriffen sah, sprang er auf und schritt auf seinen Gegner zu, der ihm trotzig ins Gesicht sah, bis er plötzlich von ihm getrennt wurde. Das Gerüst wurde nämlich auf einmal von 100 kräftigen Armen emporgehoben und der Präsident des Gun Club musste mit Michel Ardan die Ehre eines Triumphzuges teilen. Es war zwar ein schwerer Schild, aber die Träger lösten einander unablässig ab und jeder stritt, rang und kämpfte, um mit seinen Schultern zu dieser Huldigung beizutragen. Inzwischen hatte der Unbekannte den Tumult nicht benützt, um seinen Platz zu verlassen. Er hätte es auch in der dicht gedrängten Menge nicht gekonnt. Er blieb in der vordersten Reihe mit gekreuzten Armen, die Augen fest auf Barbicane gerichtet. Dieser verlor ihn auch nicht aus den Augen und die Blicke beider Männer blieben wie gekreuzte Degen aufeinander geheftet. Während dieses Triumphzuges blieb das Geschrei der unermesslichen Menge fortwährend auf seinem Höhepunkt. Michel Ardan ließ es sich mit sichtlichem Behagen gefallen, sein Gesicht strahlte. Manchmal schien das Gerüst in Schwanken zu geraten, gleich einem schlingernden Schiff auf den Wogen, aber die beiden Helden des Meetings hatten Seebeine, sie wankten nicht und ihr Schiff kam ohne Gefahren im Hafen von Tempertown an. Es gelang Michel Ardan, sich den letzten Umarmungen seiner kräftigen Bewunderer zu entziehen. Er flüchtete ins Hotel Franklin, begab sich unverzüglich in sein Zimmer und schlüpfte rasch ins Bett, während ein Heer von 100.000 Mann unter seinen Fenstern Wache hielt. Während dieser Zeit begab sich eine kurze, bedeutsame, entscheidende Szene zwischen der geheimnisvollen Person und dem Präsidenten des Gun Club. Als Barbicane endlich frei war, ging er direkt auf seinen Gegner zu. »Kommen Sie«, sagte er kurz. Der Mann folgte ihm auf den Kai und bald standen sich die Gegner allein am Eingang einer Werft am Jones Fall gegenüber. Hier sahen sich die beiden Feinde einander noch unbekannt an. »Wer sind Sie?«, fragte Barbicane. »Kapitän Nickel.« Ich vermutete es. Bis jetzt hat der Zufall Sie noch nicht über meinen Weg geführt. »Deshalb bin ich gekommen.« »Sie haben meine Ehre angegriffen.« »Öffentlich.« »Und Sie werden mir für den Schimpf Genugtuung geben. Augenblicklich.« »Nein. Ich wünsche, dass alles im Stillen unter uns geschieht. 3 Meilen von Tempertown liegt das Gehölz Scarsnaw. Kennen Sie es?« »Ich kenne es.« »Beliebt es Ihnen, morgen früh 5 Uhr von Osten her dorthin zu kommen?« »Ja. Wenn Sie zu derselben Zeit sich von Westen her einfinden?« »Und Sie werden Ihren Rifle nicht vergessen«, sagte Barbicane. »So wenig wie Sie die Ihrige«, erwiderte Nickel. Nach diesen in aller Kälte gewechselten Worten gingen der Präsident des Gun Club und der Kapitän auseinander. Barbicane begab sich nach Hause. Aber anstatt einige Stunden auszuruhen, sann er die Nacht über auf Mittel, den Gegenstoß des Projektils zu vermeiden und das von Michel Ardan bei der Diskussion des Meetings aufgeworfene schwierige Problem zu lösen. Wie ein Franzose einen Streit schlichtet. Während zwischen dem Präsidenten und dem Kapitän die Abrede über das Duell getroffen wurde, ein wildes und schreckliches Duell, bei dem jeder der Gegner zum Menschenjäger werden sollte, ruhte Michel Ardan von den Strapazen seines Triumphes aus. Ausruhen ist nicht der richtige Ausdruck, denn die amerikanischen Betten können an Härte mit Granit- oder Marmortischen wetteifern. Ardan schlief daher ziemlich schlecht. Er warf sich zwischen den Handtüchern, die ihm als Laken dienten, hin und her und dachte daran, sich in seinem Projektil ein bequemeres Lager einzurichten, als ihn heftiges Getöse aus seinen Träumen riss. Wilde Schläge erschütterten seine Tür. Sie schienen von einem eisernen Instrument herzurühren. Lauter Stimmenlärm mischte sich mit diesem wenig morgendlichen Gehämmer. »Mach auf!« rief es. »Um Himmels Willen, mach gleich auf!« Ardan hatte eigentlich keinen Grund, einen so lärmend gestellten Begehren nachzukommen. Dennoch stand er auf und öffnete seine Tür, als sie eben den Anstrengungen des beharrlichen Besuchers nachzugeben drohte. Der Sekretär des Gun Club drang in das Zimmer. Eine Bombe hätte sich nicht weniger höflich Einlass erzwungen. »Gestern Abend«, platzte J.T. Maston heraus, »ist unser Präsident während des Meetings öffentlich beschimpft worden. Er hat seinen Gegner gefordert, der niemand anders ist als der Kapitän Nickel. Heute in aller Früh schlagen sie sich im Gehölz von Scarsnaw. Ich weiß alles aus Barbicans eigenem Mund. Fällt er, so wird dadurch unser Projekt zunichte. Also muss dieses Duell verhindert werden. Nur ein Mann in der Welt aber kann auf Barbicane Einfluss genug haben, um ihn davon abzubringen. Und der Mann ist Michel Ardan.« Während Maston so sprach, hatte Michel Ardan, ohne ihn zu unterbrechen, in aller Hast seine weiten Hosen angezogen und binnen weniger als 2 Minuten liefen die beiden Freunde durch die Außenviertel von Tampertown. Während dieses raschen Laufes setzte Maston seinem Begleiter die Sachlage auseinander. Er teilte ihm den wahren Grund der Feindschaft zwischen Barbicane und Nickel mit, dass dieser Zustand schon lange andauere und wie bis jetzt durch Bemühungen gemeinsamer Freunde der Präsident und der Kapitän sich noch nie persönlich begegnet seien. Er fügte hinzu, es handle sich einzig um eine Rivalität zwischen Panzerplatte und Geschoss und die Szene beim Meeting sei nur eine von Nickel schon lange gesuchte Gelegenheit gewesen, einen alten Groll zu befriedigen. Es gibt nichts Schrecklicheres als solche persönlichen Feindschaften und Zweikämpfe in Amerika. Da suchen sich 2 Gegner im Gehölz, lauern einander im Dickicht auf und schießen dann aufeinander aus dem Unterholz wie auf wilde Tiere. Ein Irrtum, ein Zögern, ein Fehltritt kann schon den Tod bedeuten. Zu solchen Zweikämpfen lassen die Yankees sich oft von ihren Hunden begleiten und verfolgen sich gegenseitig stundenlang als Jäger und Wild zugleich. »Was für Teufelskerle seid ihr«, rief Michel Ardan aus, als ihm sein Gefährte mit viel Aufwand dies ganze Treiben geschildert hatte. »So sind wir eben«, gab Maston bescheiden zur Antwort, »aber beeilen wir uns.« Indessen mochten sie noch so hastig über die noch taufeuchte Ebene rennen, über Reisfelder und Bäche setzen, um die Wege abzukürzen. Vor 5:30 konnten sie nicht zum Gehölz von Scarsnaw kommen. Barbicane musste sich schon vor einer halben Stunde an seinem Waldrand eingefunden haben. Es war ein Dickicht von Riesenzypressen, Sykomoren, Tulpenbäumen, Ölbäumen, Tamarinden, immergrünen Eichen und Magnolien. Die Zweige dieser verschiedenen Bäume waren unentwirrbar ineinander verschlungen und gestatteten dem Blick keine weite Aussicht. Michel Ardan und Maston gingen nicht weit voneinander schweigend durch hohes Gras, bahnten sich ihren Weg durch kräftige Lianen, untersuchten mit dem Blick die Büsche und das im dichten, düstern Laubwerk verborgene Geäst und waren bei jedem Schritt darauf gefasst, das unheilvolle Knallen der Flinten zu hören. Sie hatten fast das ganze Gehölz durchforscht und keine Spuren von den Duellanten entdeckt. Die Aussage des Holzfällers war doch zu bezweifeln und Ardan wollte schon das fruchtlose Suchen aufgeben, als Maston plötzlich stehen blieb. »Scht! Scht! Da ist jemand!«
»Jemand?« erwiderte Michel Ardan. »Ja, ein Mann!« »Scheint, er rührt sich nicht. Kein Gewehr in seiner Hand. Was treibt er wohl?« »Erkennst du ihn?« fragte Michel Ardan, dem in solchen Momenten seine Kurzsichtigkeit hinderlich war. »Ja, ja, er wendet sich um«, erwiderte Maston. »Und es ist der Kapitän Nickel.« »Nickel«, rief Michel Ardan, dem sich das Herz zusammenschnürte, »Nickel ohne Waffe?« Also hatte er von seinem Gegner nichts mehr zu fürchten. »Gehen wir zu ihm«, sagte Michel Ardan, »dann wissen wir, was los ist.« Aber sie waren noch keine 50 Schritte weiter gegangen, als sie stehen blieben, um den Kapitän aufmerksamer zu betrachten. Sie hatten gemeint, einen nach Blut und Rache dürstenden Menschen zu treffen, und sie staunten, wie sie ihn sahen.
Zwischen zwei riesenhaften Tulpenbäumen war ein eng geflochtenes Netz gespannt, in dessen Mitte ein Vögelchen, dessen Flügel sich darin verwickelt hatten, mit kläglichem Geschrei zappelte. Der Vogelsteller, der dieses unentwirrbare Netz gespannt hatte, war kein menschliches Wesen, sondern eine giftige Spinne von der Größe eines Taubeneies, mit dicken Beinen, wie sie in der Gegend dort vorkommen. Als das hässliche Tier eben über die Beute herfallen wollte, wurde es fortgescheucht und suchte auf den Zweigen des Tulpenbaumes seine Zuflucht, denn es sah sich selbst von einem fürchterlichen Feind bedroht. Wirklich? Hatte der Kapitän Nickel seine Büchse beiseite gelegt, seine gefährliche Lage vergessen und war bemüht, das im Garne der abscheulichen Spinne gefangene Vögelchen möglichst behutsam zu befreien. Als er damit fertig war, ließ er den kleinen Vogel frei. Dieser flatterte froh mit den Flügeln und verschwand. Nickel sah ihm mit gerührtem Blick durch die Zweige nach, als er eine bewegte Stimme vernahm. »Sie sind ein wackerer Mann!« Er wandte sich um. Michel Ardan stand vor ihm und wiederholte in allen Tonarten: »Und ein liebenswerter Mensch!«
»Michel Ardan!« rief der Kapitän. »Was wollen Sie hier, mein Herr?«
»Ihnen die Hand drücken, Nicole. Und Sie dann davon ab, all den Barbicane zu töten oder von ihm getötet zu werden.«
»Barbicane!« rief der Kapitän. »Ich suche ihn seit 2 Stunden vergeblich. Wo steckt er?«
»Nicole«, sagte Michel Ardan, »das ist nicht ritterlich. Man muss stets seinen Gegner achten. Seien Sie ruhig. Wenn Barbicane noch am Leben ist, werden wir ihn finden. Und das umso leichter, als er, wenn er sich nicht wie Sie damit vergnügt hat, verfolgten Vögeln beizustehen, sie ebenfalls suchen muss. Aber wenn wir ihn gefunden haben, so wird, so wahr ich Michel Ardan heiße, von einem Duell zwischen Ihnen keine Rede mehr sein. Zwischen dem Präsidenten Barbicane und mir«, erwiderte Nickel ernst, »besteht eine solche Feindschaft, dass nur der Tod...« »Aber höre Sie doch«, fuhr Michel Ardan fort, »so wackere Leute wie Sie beide können wohl Gegner sein, aber niemals Feinde. Sie werden sich nicht schlagen.«
»Ich werde mich schlagen, mein Herr, nimmermehr.«
»Kapitän«, sagte darauf J.T. Maston mit tief bewegtem Herzen, »ich bin des Präsidenten Freund, sein zweites Ich sozusagen. Wenn Sie durchaus einen ums Leben bringen wollen, ziehen Sie auf mich. Es wird ganz dasselbe sein.«
»Mein Herr«, sagte Nickel, indem er seine Büchse in die Hand nahm, »solche Scherze...«
»Freund Maston scherzt nicht«, erwiderte Michel Ardan, »und ich begreife seinen Wunsch, für den Mann, den er liebt, sein Leben zu lassen.
Aber weder er noch Barbicane werden durch die Kugel des Kapitäns Nicole ums Leben kommen, denn ich habe den beiden Rivalen einen Vorschlag zu machen, der so verlockend ist, dass sie sich beeilen werden, ihn anzunehmen.«
»Und welchen?«
fragte Nicole mit sichtlichem Zweifel.
»Geduld«, erwiderte Ardan. »Ich kann ihn nur in Gegenwart Barbicanes mitteilen.«
»So wollen wir ihn suchen«, rief der Kapitän.
Sofort machten sich die 3 Männer auf den Weg. Der Kapitän entlud sein Gewehr, warf es über die Schulter und ging wortlos mit weit ausgreifenden Schritten voran. Noch eine 30 Minuten lang suchten sie vergeblich. Maston ward von einer schlimmen Ahnung ergriffen. Er fasste Nickel streng ins Auge und fragte sich, ob etwa der unglückliche Barbicane von einer Kugel getroffen, bereits leblos in seinem Blute unter irgendeinem Gebüsch liege. Michel Ardan schien den gleichen Gedanken zu haben, und beide Blicke maßen bereits fragend den Kapitän Nickel, als Maston plötzlich stillstand. 20 Schritte vor ihnen sahen sie den Regungslosen an den Fuß eines riesigen Baumes gelehnten und im Grase halb versteckten Oberkörper eines Mannes.
»Er ist es«, sagte Maston.
Barbicane rührte sich nicht. Ardan sah dem Kapitän in die Augen, aber der wich seinem Blick nicht aus. Ardan ging einige Schritte vorwärts und rief:
»Barbicane! Barbicane!«
Keine Antwort. Ardan stürzte auf seinen Freund zu, aber so wie er ihn beim Arm fassen wollte, hielt er mit einem Ruf der Verwunderung inne. Barbicane mit dem Bleistift in der Hand zeichnete geometrische Figuren und Formeln in ein Notizbuch, indes sein Gewehr gesichert und friedlich auf dem Boden lag. In seiner Arbeit versunken, hatte der Gelehrte ebenfalls Duell und Rache vergessen, nichts gesehen und nichts gehört. Aber als Michel Ardan seine Hand auf die seine gelegte, richtete er sich auf und sah ihn verwundert an. »Ah«, rief er endlich, »du hier!« »Ich habe es, Freund, ich habe es!«
»Was?«
»Mein Mittel! Was für ein Mittel?«
»Das Mittel, die Wirkung des Rückstoßes beim Abschießen des Projektils aufzuheben.«
»Wirklich?«
sagte Michel und blickte seitwärts zu dem Kapitän.
»Ja, Wasser. Bloßes Wasser wird als Federung...« »Ah, Maston«, rief Barbicane, »Sie auch?«
»In Person«, erwiderte Michel Ardan, »und ich erlaube mir, dir zugleich den würdigen Kapitän Nicole vorzustellen.«
»Nicole«, rief Barbicane und sprang augenblicklich auf. »Verzeihen Sie, Kapitän, ich hatte vergessen.« »Ich bin bereit.«
Michel Ardan legte sich ins Mittel, ehe noch die beiden Feinde Zeit hatten, sich anzureden.
»Wahrhaftig«, sprach er, »ein Glück, dass so wackere Männer wie Sie sich nicht eher begegneten. Wir hätten sonst den einen oder den anderen zu beweinen. Aber Gott sei Dank, er hat dafür gesorgt, dass nichts mehr zu fürchten ist. Wenn man den Ass vergessen kann, um sich in Probleme der Mechanik zu vertiefen oder um Spinnen einen Streich zu spielen, dann ist dieser Ass für niemand mehr gefährlich.«
Und Michel Ardan erzählte dem Präsidenten, wie sie den Kapitän gefunden hatten.
»Ich frage nun endlich«, sagte er zum Schluss, »ob zwei so tüchtige Männer wie Sie auf der Welt sind, um einander den Kopf mit Karabinerschüssen zu zerschmettern.«
Diese etwas lächerliche Sachlage enthielt etwas so Unerwartetes, dass Barbicane und Nicole nicht recht wussten, welche Haltung sie gegeneinander einnehmen sollten. Michel Ardan merkte es wohl und beschloss sogleich, eine Versöhnung herbeizuführen. »Meine tapferen Freunde«, sagte er und ließ sein liebenswürdigstes Lächeln auf den Lippen spielen. »Es hat stets noch ein Missverständnis zwischen Ihnen gegeben, weiter nichts. Nun denn, zum Beweis, dass zwischen Ihnen alles im Reinen ist und da Sie Männer sind, die Ihre Haut riskieren, nehmen Sie unbekümmert den Vorschlag an, den ich Ihnen machen will.«
»Reden Sie«, sagte Nickel.
»Freund Barbicane glaubt, sein Projektil werde geradewegs zum Mond gelangen.«
»Ja, sicherlich«, erwiderte der Präsident.
»Und Freund Nicole ist überzeugt, dass es wieder auf die Erde fallen wird.«
»Ganz gewiss«, rief der Kapitän.
»Gut«, versetzte Michel Ardan. »Ich maße mir nicht an, Sie miteinander in Einverständnis zu bringen, aber ich sage Ihnen ganz einfach, reisen Sie mit mir und wir werden sehen, wer recht hat.«
»Oh«, sagte J.T. Maston bestürzt. Die beiden Rivalen sahen einander bei dem unerwarteten Vorschlag an. Sie beobachteten sich mit großer Aufmerksamkeit. Barbicane wartete auf die Antwort des Kapitäns. Nicole lauerte auf die Worte des Präsidenten.
»Nun?« fragte Michel Ardan in gewinnendem Ton. »Ein Rückstoß ist ja nicht mehr zu befürchten.«
»Angenommen«, rief Barbicane. Aber so rasch er das Wort auch gesagt hatte, Nicole sprach es gleichzeitig mit ihm aus.
»Hurra! Bravo! Ip, 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 ip«,
rief Michel Ardan und reichte den beiden Gegnern die Hand. »Und nun, da die Sache beigelegt ist, gestatten Sie mir, Sie nach französischer Weise zu bewirten. Gehen wir zum Frühstück.« Der neue Bürger der Vereinigten Staaten. An ein und demselben Tag erfuhr ganz Amerika vom Duell des Kapitäns Nicole mit dem Präsidenten Barbicane und von seiner erstaunlichen Beilegung. Die Rolle, welche der ritterliche Europäer dabei spielte, sein unerwarteter Vorschlag, der die Schwierigkeiten beseitigte, die gleichzeitige Annahme durch die beiden Rivalen, das Zusammenwirken von Frankreich und den Vereinigten Staaten bei der Eroberung des Mondkontinents, all das vereinigte sich, um die Popularität Michel Ardans zu steigern. Es ist bekannt, bis zu welchem Wahnsinn die Yankees ihre Leidenschaft für eine Person zum Ausdruck bringen können. Von diesem Tage an hatte Michel Ardan keine ruhige Stunde mehr. Abgeordnete aus allen Ecken und Enden der Union belästigten ihn unaufhörlich. Er musste sie unweigerlich empfangen. Das Händedrücken und Schulterklopfen der Leute wollte gar kein Ende nehmen. Es dauerte nicht lange, so war er erschöpft. Seine Stimme, heiser von unzähligen Ansprachen, konnte nur noch unverständliche Worte stammeln, und er hätte von der Menge der Toasts, die er auf alle Provinzen der Union ausbringen musste, fast eine Magenentzündung bekommen. Dieser Erfolg hätte einen anderen vom ersten Tag an berauscht. Ardan jedoch wusste sich in geistreicher, reizender Halbtrunkenheit zu bescheiden. Inmitten seines Triumphs konnte sich Michel Ardan keiner der lästigen Zumutungen entziehen, die dem Stand eines berühmten Mannes anhängen. Die großen Zirkusbesitzer wollten ihn als Nummer in ihrem Programm. Barnum bot ihm 1 Million, um ihn in allen Staaten der Union von Stadt zu Stadt zu führen und wie ein Wundertier auszustellen. Michel Ardan behandelte ihn als Elefantenführer und wies ihm seinen Weg. Indessen weigerte er sich auch in solcher Weise, die öffentliche Neugierde zu befriedigen. So machte wenigstens sein Bild die Runde um die Welt und erhielt in den Alpen einen Ehrenplatz. Man gab es in allen Größen heraus, von der natürlichen bis zu der mikroskopischen der Briefmarken. Jedermann konnte den Helden in allen möglichen Stellungen besitzen, als Kopf- oder Brustbild, in ganzer Größe, seitlich oder auch von hinten. Über 1.500.000 Exemplare wurden abgezogen, und es bot sich ihm eine schöne Gelegenheit, sich selbst in Reliquien aufzuteilen und zu Geld zu machen, die er jedoch nicht beim Schopfe packte. Offen gesagt, diese Popularität war ihm nicht unlieb. Im Gegenteil, er stellte sich gern dem Publikum zur Verfügung und korrespondierte mit der ganzen Welt. Man wiederholte seine Bonbons und verbreitete sie weiter, ganz besonders die, welche er gar nicht gesagt hatte. Man legte sie ihm wie üblich einfach in den Mund. Nicht allein die Männer hatte er zu Anhängern, sondern auch die Frauen. Was für eine Menge guter Partien hätte er machen können, wenn er sich hätte fesseln lassen wollen. Zumal die alten Jungfern, die seit 40 Jahren vertrockneten, träumten Tag und Nacht über seinen Fotos. Gewiss hätte er hunderte von Lebensgefährtinnen gefunden, selbst unter der Bedingung, ihn in den Weltenraum zu begleiten. Aber es war nicht seine Absicht, auf dem Mondkontinent ein Stammvater zu werden und eine Mischrasse von französischem und amerikanischem Geblüt dorthin zu verpflanzen. Daher lehnte er ab. Sobald er sich endlich den allzu häufigen Feiern entziehen konnte, machte er in Begleitung seiner Freunde der Kolumbiade einen Besuch. Das war auch seine Schuldigkeit. Übrigens hatte er seit seinem Umgang mit Barbicane, Maston und Kollegen in der Ballistik viel hinzugelernt. Es machte ihm größte Freude, den wackeren Artilleriebeflissenen oft zu wiederholen, sie seien nichts als liebenswürdige und gelehrte Menschenschlechter. Die Quelle seiner scherzhaften Anspielungen über dieses Thema war unversiegbar. Bei seinem Besuch der Kolumbiade gab er seine hohe Bewunderung zu erkennen und drang dem Riesenmörser, der ihn bald dem Gestirn der Nacht entgegenschleudern sollte, bis auf den Grund der Seele. »Wenigstens«, sagte er, »wird dieses Instrument niemandem ein Leid zufügen, was für eine Kanone etwas sehr Erstaunliches ist. Aber von euren Maschinen, die zerstören, in Brand stecken, zertrümmern, das Leben rauben, davon redet mir nicht und vor allem sagt mir doch nicht, sie hätten eine Seele. Das kann ich einfach nicht glauben.« Nun muss ich noch auf ein Anliegen J.T. Mastons zurückkommen. Als der Sekretär des Gun Club hörte, wie Barbicane und Nickel den Vorschlag Michel Ardans annahmen, entschloss er sich, als Vierter an der Partie teilzunehmen. Eines Tages stellte er das Begehren, sich anzuschließen. Barbicane, der ihm ungern etwas abschlug, suchte ihm begreiflich zu machen, das Projektil könne eine so große Anzahl Passagiere nicht mitnehmen. Verzweifelt wandte sich Maston an Michel Ardan, der ihn aufforderte, auf diesen Wunsch zu verzichten und dafür triftige Gründe geltend machte. »Siehst du, mein alter Maston«, sprach er zu ihm, »du darfst mir nicht übel nehmen, was ich dir darüber zu sagen habe, aber wahrhaftig unter uns gesagt, du siehst zu unvorteilhaft aus, weil du so unvollständig bist, um dich auf dem Mond zeigen zu können.« »Unvorteilhaft? Unvollständig?« rief der rüstige Invalide.
»Ja, mein wackerer Freund, denke dir, wenn wir dort oben Bewohnern begegnen, möchtest du ihnen wohl eine so traurige Vorstellung von dem geben, was bei uns hier unten vorgeht? Einen Begriff von dem, was Krieg heißt? Ihnen anschaulich machen, dass man seine beste Zeit daran verwendet, sich gegenseitig aufzufressen, sich zu verschlingen, sich Arme und Beine zu brechen und das auf einer Kugel, auf der 100 Milliarden Bewohner ihre Nahrung finden könnten und kaum 1.200 Millionen tatsächlich wohnen? Aha, mein würdiger Freund, man würde uns deinetwegen vor die Türe setzen.«
»Aber wenn ihr in Stücken ankommt«, entgegnete J.T. Maston, »werdet ihr ebenso unvollständig sein wie ich.«
»Allerdings«, erwiderte Michel Ardan, »aber in Stücken werden wir nicht ankommen.«
In der Tat hatte ein am 18. Oktober vorgenommenes, vorbereitendes Experiment die besten Resultate geliefert und zu den besten Hoffnungen berechtigt. In der Absicht, sich über den Rückstoß im Moment des Abschusses eines Projektils genau zu unterrichten, ließ Barbicane aus dem Arsenal zu Pensacola einen Mörser von 32 Zoll kommen. Man stellte ihn am Ufer der Reede von Hillsborough auf, damit das Geschoss ins Meer falle. Es handelte sich ja nur darum, die Erschütterung beim Abschuss zu erproben und nicht den Aufschlag. Für dieses merkwürdige Experiment wurde mit größter Sorgfalt ein hohles Projektil hergerichtet. Die inneren Wände wurden mit dichter Flockseite über einem Netz von Springfedern aus dem besten Stahl ausgefüttert, gleich einem sorgfältig auswartierten Nest. In diese reizende Bombe, die mit einem Schraubendeckel verschließbar war, brachte man zuerst eine große Katze, hernach ein Eichhörnchen, das dem ständigen Sekretär des Gun Club gehörte und ihm sehr teuer war. Aber man wollte wissen, wie diesem wenig dem Schwindel unterworfenen Tierchen die Versuchsreise bekommen würde. Der Mörser wurde mit 160 Pfund Pulver geladen und in die Bombe eingeführt. Man gab Feuer. Mit rasender Schnelligkeit fuhr das Projektil heraus, beschrieb majestätisch seine Parabel bis zu einer Höhe von etwa 1000 Fuß und senkte sich in graziösem Bogen mitten in die Fluten. Unverzüglich fuhr ein Boot an die Stelle, wo es aufgeschlagen war, geschickte Taucher tauchten auf den Meeresgrund und befestigten Taue an der Bombe, die dann sofort heraufgezogen wurde. Es waren kaum 5 Minuten verflossen, seit die Tiere eingeschlossen worden waren, bis man den Deckel ihres Gefängnisses wieder öffnete. Ardan, Barbicane, Nickel und Maston befanden sich auf der Barke und sahen mit begreiflicher Spannung dem Resultat entgegen. Kaum war die Bombe geöffnet, so sprang die Katze heraus, zwar ein wenig zerzaust, aber lustig und munter und ohne, dass man ihr die Luftreise ansah. Aber das Eichhörnchen war nicht vorhanden. Man suchte keine Spur. Schließlich musste man sich überzeugen, dass die Katze ihren Reisegefährten aufgezehrt hatte. J.T. Maston war sehr betrübt über den Verlust seines armen Eichhörnchens und nahm sich vor, es in die Märtyrerliste der Wissenschaft einzutragen. Wie dem auch sei, infolge dieses Experiments verschwand alles Bedenken, alle Besorgnis. Übrigens war Barbicane darauf bedacht, das Projektil noch vollkommener zu machen und die Wirkung des Rückstoßes beinahe gänzlich zu beseitigen. Damit war es zum Abschießen fertig. 2 Tage danach erhielt Michel Ardan eine Botschaft des Präsidenten der Union, eine Ehre, die ihm sehr schmeichelte. Nach dem Beispiel seines ritterlichen Landsmannes, des Marquis de Lafayette, erteilte ihm die Regierung das Ehrenbürgerrecht der Vereinigten Staaten von Amerika.
Rufus Beck mit dem 8. von 10 Auszügen aus dem Roman »Von der Erde zum Mond« von Jules Verne in der Übersetzung von William Matheson. Eine Produktion von NDR Kultur 2004. Das Buch ist im Diogenes Verlag erschienen. Diese Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App 7 Tage lang. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Tarek Yusbashi. Union und SPD wollen Milliardenkredite für die Verteidigung und die Infrastruktur aufnehmen. Der Bundestag soll über das Finanzpaket noch in alter Zusammensetzung entscheiden. Isabel Lerch aus der NDR Wirtschaftsredaktion erklärt, was die Beträge für die Schuldenbilanz bedeuten würden.
Aktuell hat Deutschland ja eine Staatsverschuldung von rund 2,5 Billionen Euro. Heißt also, wenn wir jetzt nur mal auf das anvisierte Sondervermögen für die Infrastruktur von 500 Milliarden Euro schauen, dann steigt unsere gesamte Schuldenlast um 20%. Und noch eine Zahl, die diese Dimension deutlich macht, 500 Milliarden Euro Sondervermögen, das ist vom Umfang her sogar noch etwas mehr als das Volumen eines Bundeshaushalts. Ja, und dazu kommen dann ja noch eben zusätzlich die künftigen Ausgaben für die Verteidigung obendrauf, von denen wir zum jetzigen Zeitpunkt ja noch gar nicht wissen können, wie hoch die genau sein werden. Immerhin, so könnte man es vielleicht sagen, diese neuen Schulden müssen wir ja nicht innerhalb eines Jahres zurückzahlen, sondern die Tilgung solcher Schulden